Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Heute geht es um Onlinehandel und Handwerk. Genauer gesagt, es geht um den Aufbau eines Onlinehandels mit Altholz, mit Charakter. Es geht um Nachhaltigkeit und ja dann schließlich um die spätere Gründung eines Schreinerbetriebes zusätzlich zu diesem Onlinehandel. Quasi Handel first und dann Handwerk. Darüber reden wir gleich. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher, heute vor Ort in Markt Einersheim, das ist in der Nähe von Würzburg. Hier bin ich heute zu Gast bei Tim Schröder. Er ist Schreinermeister, Betriebswirt des Handwerks und geschäftsführender Gesellschafter der Charakterholz GmbH und damit Gründer des Onlinehändlers Mr. Timber sowie Mitbegründer einer Schreinerei. Hallo Tim.
Hi, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Besuch bist und genau.
Ja, gerne. War eine tolle Fahrt hierher. Ihr sitzt ja total im Grünen.
Richtig. Ja, zwischen den Weinbergen hier.
Genau. Wir steigen mal gleich mit dieser Grundfrage ein. Du hast dich als ausgelernter Schreinermeister zuerst einmal nicht für die Gründung eines Schreinerbetriebs entschieden. Das kommt, glaube ich, gar nicht so häufig vor, sondern du hast 2018 den Onlinehändler Mr. Timber gegründet. Warum jetzt ein Onlinehändler und kein Handwerksbetrieb?
Ja, ich habe einen relativ interessanten Werdegang, sage ich mal, aus der Ausbildung her. Ich habe insgesamt bei 3 Betrieben meine Ausbildung am Ende, sage ich mal, beendet oder bin in 3 Betrieben gewesen während der Ausbildung, leider nicht ganz freiwillig, auch durch Insolvenzen. Und eigentlich wollte ich nie ins Handwerk und ich habe immer gesagt, nee, ich will was anderes machen. Und dann fand ich irgendwie mit dem Handel mit Holz irgendwie interessant. Und Altholz, damals gab es noch keinen, der das gemacht hat. Und so bin ich irgendwie darauf hängen geblieben und habe gedacht, hey, ich möchte diesem Rohstoff eben nicht nur dem Schreiner und den Tischlern zur Verfügung stellen, sondern auch dem Endkunden.
Was heißt Altholz in dem Fall? Altholz, ihr kauft es überall auf?
Ja genau, das ist gut, dass du fragst. Das ist eine witzige Definition. Es gibt, wir sagen, wir betreiben kein altes Holz, sondern wir betreiben Altholz. Und Altholz ist für uns nicht, sage ich mal, die alte Kommode von der Oma, sondern ist tatsächlich alte also handgehackte Dachstühle, Scheunen, sonnenverbrannte Bretter. Wirklich altes Baumaterial, was wir mit Partnern beziehungsweise auch mit Vorfirmen rückbauen lassen, aufkaufen und dann recyceln, aufbearbeiten. Und dann zu schönen Produkten weitermachen.
Das ist der Inhalt von Mr. Timber, so heißt die Marke.
Richtig, genau.
Gibt es da noch was anderes außenrum? Oder geht es wirklich rein um den Handel mit diesem Altholz oder macht er noch andere Dinge außenrum?
Ja, also wir haben ja den Onlinehandel, wo wir ein vorgefertigtes Sortiment kaufen können, wo der Endkunde, da verkaufen wir über Etsy, über Ebay, über auch mal eine Zeit lang über Amazon, über einen eigenen Onlineshop. Und dann kommt es ja vor, dass der Kunde nicht immer nur fündig wird bei uns im Onlineshop und dann sagt er, hey, ich will vielleicht ein Bett haben, die Balken müssen länger, die Balken müssen kürzer sein, anderer Querschnitt, die Wandverkleidung ist zu groß, zu klein, wie auch immer, oder ich will Küchenfronten haben. Genau, und daraus hat sich dann so ein bisschen die Schreinerei entwickelt und dann haben wir angefangen, eben nicht nur den klassischen Online-Handel zu machen, sondern eben halt auch das Produkt noch eine tiefere Wertschätzung zu geben oder Wertschöpfung zu geben, so rum, und haben dann wirklich angefangen, aus diesen Produkten Möbeln zu bauen, Unikate zu bauen und genau.
Wir schauen uns das alles beides nochmal genauer an, also den Online-Handel, Mr. Timber und dann auch nochmal die Entscheidung für den Handwerksbetrieb. Wie bist du überhaupt genau auf die Idee gekommen, auf Mr. Timber, wann ist dir das eingefallen?
Ja, ich habe am Tegernsee gelernt und gearbeitet, also meine Ausbildung da gemacht. Und da haben wir viel mit Altholz ausgebaut, viel im Privat, aber auch im gewerblichen Bereich, Almhütten etc. Und ich fand mich hat es immer fasziniert, ne? Jeder Balken, jedes Brett, alles wirklich, alles ein Unikat. Und ich fand es immer super, man die alten Nagellöcher sieht, man sieht die Spuren der Verwitterung. Und das hat mich irgendwie gepackt und das fand ich total cool in der Ausbildung. Und dann bin ich hier hoch, damals Firmenmeister. Ich wollte ja mir eigentlich nie selbstständig machen, ich wollte das Handwerk verlassen.
Also hier hoch ist nach Richtung Würzburg.
Richtig, genau. Vom Tegernsee, also vom Oberbayern hier hoch nach Richtung Würzburg. Und ich wollte eigentlich nie ins Handwerk. Ich wollte das Handwerk verlassen, habe dann gesagt, hey, ich mache mal einen Meister. Und in der Meisterschule habe ich irgendwie Blut geleckt. Habe dann gesagt, nee, irgendwie, es muss nicht jeder studieren am Ende des Tages, um wirklich sein Geld zu verdienen. Und habe dann gesagt gehabt, irgendwie fände ich es cool, was zu machen. Schreinerei weiß ich nicht. Und dann bin ich irgendwie über die Ortschaften gefahren und habe gesehen, hey, hier werden alte Scheunen abgerissen. Und dann habe ich mir gedacht, warum. Also am Tegernsee, das war gang und gäbe, dass dann jeder Zimmerer da drauf ist, jeder Schreiner drauf ist, hat die Bretter runtergenommen, hat die entnagelt, hat die wieder weiterverarbeitet und hier oben wurde es zu Brennholz verarbeitet. Ja? Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, habe dann angefangen, alte Scheunen aufzukaufen, Bretter aufzukaufen, erst einen Lagerplatz anzumieten und habe dann gemerkt, hey, das funktioniert und und das war so ein bisschen der Startschuss. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, hey, warum ich sag mal, begrenzen? Warum kann ich einfach nicht das Produkt in einen Karton packen und versenden und war somit dann eigentlich tatsächlich der erste Online-Händler, der Holz oder Altholz in eine Kartonage verpackt hat und das tatsächlich europaweit versendet hat? Und das war so ein bisschen der Start, das war die Idee und das war die Motivation dazu.
Auch über die Herausforderung sprechen wir gleich noch. Ich meine, es gibt ja sehr lange Hölzer und kurze Hölzer, aber es wird gleich nochmal Thema sein. Lass uns mal kurz auf deinen Werdegang nochmal eingehen. Also du hast dich entschieden, du gehst ins Handwerk. Hattest du vorher noch irgendwelche anderen Ideen oder gab es irgendwelche anderen Berufsziele auch schon mal oder war es dann doch irgendwo mal dann
das? Also, das ist auch mal ganz interessant. Ich komme aus einem rein akademischen Haushalt eigentlich.
Ja.
Jeder, man macht es halt seine Schule und ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt nicht der allerbeste Schüler immer war und nicht der motivierteste, aber ich habe mich immer durchbekommen und meine Lehrer haben damals auch nicht richtig verstanden, warum ich jetzt eigentlich unbedingt eine Ausbildung machen muss. Ja. Und meine Eltern haben immer gesagt, hey, mach das, auf was du Lust hast, mach das, auf was du Bock hast. Und Schreiner hat mich immer interessiert. Mein Onkel hat mir da so ein bisschen schon früher mit Modellbau und hat das mir so ein bisschen an die Hand gegeben schon. Und dann habe ich das erste Praktikum in der Schreinerei gemacht und bin darauf hängen geblieben, habe mich damals mit meinem ersten Lehrherr auch sehr, sehr gut verstanden. Das war so ein bisschen auch am Ende, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, hey, du bist hier richtig, mach das, mach was mit den Händen und bring das vorwärts und und so bin ich auf dem Schreiner hängen geblieben und nach der Realschule habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal die Ausbildung und schau mal weiter und es ist dann halt auch relativ schnell zum Schreinermeister gekommen, weil aufgrund der Erfahrung halt im Handwerk, die ich gemacht habe mit den Insolvenzen, wollte ich irgendwie auch doch nicht mehr richtig bleiben.
Ja. Das heißt, du warst in einer Ausbildung und da ist ein Betrieb insolvent gegangen und du hast dich umgucken müssen, wie geht es jetzt weiter?
Richtig, genau. Ja.
Und ursprünglich warst du da im hessischen Raum unterwegs?
Genau, ich komme ursprünglich aus Wiesbaden, genau, und dann war ich im Wiesbadener Bereich, war in der Schreinerei. Ja, da sind wir leider dann nach so einem knappen Dreivierteljahr Ausbildung insolvent gelaufen. Da musste ich den Betrieb wechseln, dann bin ich in den Betrieb gekommen, habe ein knappes halbes Jahr darin gearbeitet. Ja, es hat mir nicht richtig getaugt in dem ersten Betrieb. Ich wollte immer Massivholz verarbeiten. Ich wollte immer wirklich die Motivation, warum ich Schreiner geworden ist, wirklich Massivholz, ist Holz in der Hand zusammen und nicht unbedingt immer nur Spanplatte und lackierte Fronten. Und das habe ich im ersten Betrieb 100% bekommen. Im zweiten war es dann so, ging besser, aber war irgendwie dann doch irgendwie ein Mix. Und und irgendwann habe ich dann gesagt, ich muss dahin, wo das Holz herkommt. Und das ist halt in Oberbayern. Das ist da, wo man noch eine Wertschätzung dafür hat. Das ist da, wo die Leute noch Geld ausgeben. Und dann bin ich halt, habe ich in den Sommerferien meine Koffer gepackt, bin da runtergefahren, habe eine Schreinerei nach der anderen abgeklappert und habe nach dem Ausbildungsbetrieb gefragt.
Und wie lange musstest du klappern?
Tatsächlich, ich glaube, der vierte Betrieb war das. Der hat aber auch nur, also der wollte nicht mehr, also hat noch nie ausgebildet, war eigentlich so ein Einzelkämpfer. Und der hat aber gesagt, hey, das fasziniert mich, dass jemand aus Wiesbaden hier runterkommt, 500 Kilometer, überlegt umzuziehen, nur um seine Ausbildung zu machen. Das gibt's nicht ein zweites Mal, auf den habe ich Bock, das mache ich.
Kanntest du den Tegernsee vorher schon? Ist ja eine sehr schöne Ecke.
Nee, kannte ich. Hat das ein oder andere Mal da auch schon Urlaub gemacht. Und das war natürlich Motivation, auch da in die Region nochmal zu gehen. Und
und dann hast du da die Ausbildung zu Ende gemacht. Aber von da aus ging es dann nach Würzburg und hier in die Ecke. Markt Einersheim sind wir heute. Iphofen ist euer Lager, euer eigentlicher Sitz des Unternehmens. Ja. Warum ging es dann wieder zurück?
Ja, also am Ende der Ausbildung habe ich mir irgendwo so gefragt, wie geht's weiter? Und irgendwie hatte ich gedacht, ich will eigentlich weitermachen. Ich will weiter irgendwie während der Ausbildung. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber auch die Erfahrung irgendwie so gezeigt. Und es hat mir einfach so ein bisschen Fragen gestellt. Gibt es wirklich eine Zukunft fürs Handwerk? Und gibt es die Zukunft auch für mich? Und dann habe ich gesagt, irgendwie will ich studieren. Und dann bin ich nach Würzburg gekommen auf damaligen Freundin hierher und bin in Würzburg gelandet, bin auf die Meisterschule gekommen und habe dann gesagt, irgendwie waren wir so die Idee, so Holztechnik irgendwas in Rosenheim zu studieren oder Architektur, Innenarchitektur und irgendwie in der Meisterschule habe ich dann gemerkt, irgendwie, es muss nicht jeder studieren, um Geld zu verdienen und so bin ich halt drauf hängen geblieben. Und nach der Meisterschule habe ich dann, im Anschluss der Meisterschule habe ich dann eigentlich meinen Betriebswirt des Handwerks noch gemacht. Und habe einfach festgestellt, der Meister hat mich gut vorbereitet. Ich war fachlich, sage ich mal, klar, alles Theorie, man lernt natürlich fachlich viel, aber ich habe mich betriebswirtschaftlich nicht so gut vorbereitet gefühlt. Und vielleicht lag das auch daran, dass der Meister ist ja aufgeteilt in Teil 3 und Teil 4 und Teil 1 und 2. Und ich habe erst mit Teil 3 und Teil 4 angefangen, also erst mit dem Ausbildungsschein und mit dem Betriebswirtschaftlichen. Und da habe ich irgendwie vielleicht dann so direkt, bin ich da drauf und habe gedacht, komm, das mache ich mal, ich schaue mal, wie weit ich hier komme. Vielleicht habe ich mit einer richtigen Ernsthaftigkeit betrieben. Und dann erst so in Teil 1 und 2 habe ich festgestellt, ich will da eigentlich bleiben im Handwerk. Und habe deswegen einfach nochmal, um diese betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu vertiefen, mein Betriebswirt gemacht, des Handwerks, was im Nachgang eine wahnsinnig gute Entscheidung auch war.
Mir ist aufgefallen, diesen Betriebsrat des Handwerks hast du im Juni beendet und im April hast du aber schon mit der Idee mit Mr. Timber angefangen.
Richtig,
mit dem Onlinehandel. Ja. Also es ist parallel gelaufen.
Ja, genau. Ich habe ja während der Meisterschule dann eigentlich schon die ganzen alten Scheunen aufgekauft, habe dann den Lagerplatz angemietet und damals über eBay Kleinanzeigen bin ich, sage ich mal so, gestartet und habe dann während des Betriebswirts habe ich dann mich um Webseite, um Logo, um das Ganze gekümmert und habe dann sozusagen so eine Art Coaching, so ein Unternehmercoaching gemacht. Und im April, ziemlich genau der 18. April 2018, habe ich dann meine Marke bzw. meine GmbH beim Notar gegründet und war da noch in der Schule und genau, bin aber schon zum Notar gegangen und habe gesagt, ich weiß, was ich will. War damals, glaube ich, noch in der Abschlusspräsentation bzw. in der Abschlussphase, wo ich halt noch was Schriftliches nachreichen musste. Also es war jetzt nicht mehr, dass ich jeden Tag in die Schule musste, sondern war ein bisschen freier. Aber meinen offiziellen Betriebswirt habe ich tatsächlich dann erst ein paar Monate später bekommen und war dann auch erst fertig, genau.
Dann sind wir jetzt beim richtigen betriebswirtschaftlichen Gründen. Das heißt, ja. Hast du einen Businessplan geschrieben? Hast du dir wirklich vorher Gedanken gemacht, wie du das aufziehen willst? Oder ist es auch ein bisschen auf dem Weg entstanden?
Ja, man muss sich vorstellen, die Idee war ja eigentlich mit Mr. Timber, war ja nicht mehr, ich sag mal, einen Lagerplatz haben und das irgendwie in der Region von 10 Kilometern zu verkaufen, sondern die Idee mit Mr. Timber ist ja wirklich geboren, zu sagen, hey, ich packe jetzt Holz in den Karton und versende es. Und das ist natürlich was, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, hier, ich habe eine Idee, ich packe jetzt Holz in Karton und versende das und will es über eBay und über Etsy oder damals noch Davanda und wie auch immer sie alle heißen verkaufen, dann kommen sie und sagen, aha, interessant, glaube ich nicht dran. So, und deshalb musste ich natürlich schon einen Businessplan schreiben, musste natürlich auch mein betriebswirtschaftliches Kenntnisse da unter Beweis stellen, musste schon ein Rechenexempel vorlegen und aufgrund meines Betriebswirtes konnte ich halt diesen Businessplan schreiben und habe dann der Bank überzeugend erklären können, hey, ich habe da eine Idee, wo ich dran glaube und ich glaube, dass sie funktioniert und begleitet mich doch bitte mit einer Finanzierung. Und das haben sie damals gemacht.
Ja, ja, ist ja ein digitales Startup in dem Sinne. Aber es ist natürlich auch irgendwo kapitalintensiv, denn du musst das ja alles erstmal kaufen und dann liegt es ja erstmal.
Genau,
ja. Und die Bank hat den Businessplan aber dann absolut nachvollzogen und hat gesagt, ja, wir machen das.
Ja, ich hatte einen großen Vorteil. Die Bank hat gesagt gehabt, was macht die Bank über eine Risikoanalyse? Und die Bank hat gesagt, naja, wenn ich dir jetzt das Geld gebe, wenn das nicht klappen sollte, wie komme ich wieder dran? Und dann hat damals mein erster Banker zu mir gesagt, naja, du hast einen großen Vorteil, du kommst aus dem Handwerk, du kannst deine Ärmel hochkrempeln und kannst arbeiten gehen. Und da habe ich gesagt, richtig, das ist so's. Und das wäre sozusagen immer so ein bisschen das Extrem gewesen, dass wenn ich halt die Firma nicht hätte weiterhalten können, wenn die Idee nicht gelaufen wäre, hätte ich aufgrund meiner Ausbildung, und das war am Ende wirklich der Pluspunkt bei der Bank, hätten sie gesagt, hey, du hast jetzt hier nichts studiert und musst irgendwo ein Anstellungsverhältnis und musst eine Insolvenz nachweisen, sondern du kannst deine Ärmel hochkrempeln, wir sind im Fachkräftemangel, du könntest morgen sofort in jeder beliebigen Schreinerei anfangen, ist doch super, also das ist sicher das Ding. Ja.
Also das ist ein Wert, deine Ausbildung hat einen Wert, der von der Bank eigentlich bewertet wurde.
Richtig, genau, ja.
Das ist ein starkes Argument. Ja. Das sollte man wahrscheinlich in Zukunft auch sonst noch mal stärker rausstellen. Also ja, bei jedem, der sich für sowas interessiert. Ja, dann ging es ja los. Du musstest dir ja Gedanken machen über dieses Produkt. Du musstest eine Webseite bauen. Du hast gesagt, du hast einfach mal die Marke angemeldet, aber da brauchst du erstmal ein Logo und so weiter. Wie hast du das gemacht alles?
Ja, ich bin damals an einen Gründercoaching geraten, an einen Gründercoach, damals glaube ich über die IHK ist es gewesen, der mir wirklich, also der einfach auch Feuer und Flamme war. Das war auch jemand, der, ja klar, der hat eine Beratungsagentur gehabt, aber hat einfach die Möglichkeiten gehabt, einfach aus seinem vorherigen Business war der einfach gut mit Designprogrammen, mit Website etc. und hat damals einfach, ja, mich gut beraten, hat gute Tipps gegeben und hat mich so ein bisschen an die richtigen Leute geschickt und es ist tatsächlich heute auch ein Freund, das ist der Tobias, der Tobi, und dem habe ich tatsächlich auch da, glaube ich, in der Hinsicht viel zu verdanken. Rückwirkend hat er sicherlich viel geholfen, die richtigen Fragen gestellt, mich an die richtigen Leute verwiesen und damals haben wir halt zusammen das Coaching gemacht und und das war auch ein Prozess über mehrere, ich glaube, es waren so knapp so 3 bis 4 Monate, den ich dann auch schon während des Betriebswirts angeleiert habe und bis dann alles durchgekommen ist und bis die Webseite dann stand, Bilder mussten gemacht werden, Ideen musste da sein, dann musste natürlich auch, die Webseite gut sein, SEO und SEA optimiert sein und Instagram ist ein großes Thema bei uns, was ich dann langsam angefangen habe aufzubauen und ja.
Wir bleiben mal bei der Webseite, allein die Bezahlsysteme musst du ja erstmal alle andocken und die Verträge, denke ich, alle machen.
Ja.
Hast alles du dann gemacht?
Ja, also mit seiner Hilfe, ich meine, da gibt es natürlich gewisse Baukastensysteme, aber klar, ich sag mal, auch so ein Webshop ist natürlich nicht alles, ist nicht ganz einfach. Und mittlerweile sind wir bei Mr. Timber, ich glaube auch schon bei dem zweiten Setup oder dritten Setup mittlerweile der Webseite, der, also die erste sah ganz, ganz anders aus. Hatten wir auch noch einfachere Bezahlsysteme. Die letzten Jahre hat sich auch viel getan. Und klar, das, man muss da immer am Ball bleiben und irgendwo muss man mal starten. Wir sind damals ja einfach, ich glaube, mit PayPal und mit Barzahlungen direkt gestartet und mittlerweile bieten wir Klarna, Kreditkartenzahlungen, American Express-Zahlungen etc. an. Also es hat sich in dem Zeit schon sehr viel gewandelt.
Genau. Magst du verraten, welcher Bezahlweg der erfolgreichste oder der am häufigsten genutzt ist?
Ja, tatsächlich würde ich es behaupten, PayPal. Mhm. Und da, ja, Kauf auf Rechner noch nicht mal unbedingt, sondern wirklich einfach PayPal. Und ja, auch wir bieten auch Amazon Pay an. Und ein bisschen mein, oder unsere Theorie ist so ein bisschen, dass die Leute, also wir sind jetzt ja ein Online-Shop, nicht wie Amazon oder sonstiges, wo ich alles kaufen kann, sondern wir sind natürlich sehr, 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 sehr spitz in der Nische drin. Und unsere Theorie ist so ein bisschen, dass die Leute bei Online-Shops nicht unbedingt immer ein Konto anlegen möchten, sondern einfach als Gast bestellen und dann natürlich auf Bezahlsysteme zurück oder hernehmen, sage ich mal, die sie von anderen Webseiten kennen, deshalb PayPal. Kauf auf Rechnung, weil sie erstmal sagen, ja, ich will erstmal gucken, was ich da bekomme, dann bezahle ich die Rechnung. Das machen wir aber über Drittanbieter, also das heißt nicht, dass wir jetzt da die Kohle vorstrecken müssen, sondern wir machen das über Klarna, wo wir natürlich gleich das Geld bekommen, wir machen das über PayPal und dann aber viele auch über Amazon Pay, weil sie einfach da ein Konto haben. Das ist total einfach, so ein Express-Checkout ist das und genau, also ich würde behaupten, so die drei Zahlungsmethoden sind da sehr gut, genau.
Mhm. Du hast über Social Media gesprochen, Marketing generell. Wie kommt ihr an eure Kunden? Also Social Media wird, du sagst gerade, ein Hauptweg sein, oder?
Ja, ist mit ein großer, also da klar, die also haben wir jetzt in den letzten Jahren eine ganz gute Followerschaft aufbauen dürfen und können und die Haupt, also ja, es ist immer interessant.
Oder es ist ein Mix aus allem.
Genau, es ist irgendwie ein Mix, klar, bei Social Media kriegt man Anfragen, dann viele per Telefon, aber wirklich die meisten Anfragen kommen wirklich nicht jetzt aus dem Umkreis oder sowas. Also wir sind jetzt nicht so der Malerbetrieb, der, wie ich sag mal, Umkreis von 50 Kilometer arbeitet. Nein, sondern wir arbeiten wirklich komplett europaweit, weil wir eben halt durch diesen Online- oder aus dem Onlinehandel kommen. Und jetzt kommt so ein bisschen auch das, ja, so ein bisschen dieser, das Besondere, was wir anbieten können. Wir können eben halt viel auf Palette packen. Wir können viel in Speditionen packen. Wir können halt es komplett europaweit auch versenden. Das heißt, wir haben doch keine Schür, also wir haben da keine Angst vor oder sowas. Jetzt auch wieder in die Schweiz haben wir einen größeren Auftrag abgewickelt. Wir müssen nicht unbedingt den Kunden vor Ort kennen. Wir kommunizieren viel über Mail, viel über den digitalen Weg, per Telefon, per Zoom etc. Und dann machen wir den Auftrag fertig und können es halt einfach versenden. Und 85, 90% der Anfragen rein über die Website. Ja? Also Anfrageformular. Fand ich ganz am Anfang total spannend, wie ich damals einen Online-Shop geöffnet habe. Mehrere tausend Euro haben die Leute überwiesen, obwohl sie mich nicht gekannt haben. Sie haben nie ein Telefonat geführt. Dann wahnsinnig viele Anfragen, auch gezielte Anfragen, tiefe Anfragen. Ich bin so jemand, also bevor ich eine Mail schreibe, rufe ich erstmal an. Nee, ist bei uns anders. Die schicken gleich Bilder mit, die schicken Zeichnungen mit, direkte, konkrete Ideen. Und das ist total interessant gewesen, ja.
Ich überlege gerade, das Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Du sagst, das wurde dir einfach geschenkt.
Ja.
Ist es der professionelle Auftritt dann gewesen? Oder was glaubst du, warum haben sie es dir geschenkt? Oder weil sie so gewöhnt sind?
Ja, also ich glaube tatsächlich, nach außen ist es ganz, ganz wichtig, einfach eine gute Webseite zu haben. Und das ist immer noch, was ich bis heute überhaupt nicht richtig verstehe. Es gibt so viele Schreinereien, so viele Handwerksbetriebe, wo ich auf Webseiten gehe, wo dann ein Blog-Eintrag von 2006 ist, die Weihnachtsfeier war schön, wo ich einfach sehe, hey, es hat sich nie einer drum gekümmert. Und ich glaube, dass einfach heute die Visitenkarte nach außen ist die Webseite. Und das ist für uns schon immer so gewesen. Und wir kriegen jede Woche fast, ich will nicht sagen täglich, aber sehr, sehr oft einfach immer das Feedback, hey, ihr habt eine super starke Webseite, ihr schafft Vertrauen. Am Anfang habe ich ganz überlegt, sollen wir noch mehr unser Gesicht zeigen bei Social Media? Mittlerweile machen wir das. Am Anfang war das nicht der Fall. Über Social Media kann ich natürlich Vertrauen aufbauen, wenn ich das Gesicht zeige. Noch mehr irgendwie, ich sag mal, Stories in Selfies in die Stories packe und da irgendwie reinspreche. Diesen Weg habe ich am Anfang nicht gewählt. Mittlerweile machen wir das ein bisschen mehr mit Reels. Und ich glaube, ja, das sage ich mal, ist ein großer Vertrauensvorsprung, wirklich eine Webseite. Und dann, ja, klingt vielleicht immer ein bisschen plakativ und sehr einfach, aber auch die Unternehmerformel. Also wir sind von Tag 1 eine GmbH gewesen. Mhm. Wir haben uns da im Handwerk, sage ich mal, ist es nicht unbedingt die erstgewählte Form. Wir haben uns aber, oder ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, weil ich gesagt habe, das ist eine Form, die nach außen halt natürlich eine gewisse, ja, Sicherheit erzeugt, zeigt dem Kunden, hey, ist ja auch die teuerste Form, sage ich mal. Ich investiere das, du bist es mir als Kunde das wert, dass ich das habe. Und das ist auch was, wo viele Kunden immer wieder uns drauf angesprochen haben, super, ihr seid eine GmbH und dadurch, dass wir die wenigsten Kunden wirklich kennen, finde ich es einfach wichtig, da einfach auch sauber und professionell aufgestellt zu sein. Ja? Und wenn ich jetzt nur einen Eker, einen Einzelunternehmer hat und Einzelkaufmann, wüsste ich nicht, selbst mir geht es oft so, dass wenn ich auf irgendwelchen sehr nischigen Webseiten irgendwas bestelle, gucke ich immer, hey, was ist ein Impressum, wer steht eigentlich dahinter? Ja? Und da finde ich, also geht es mir zumindest so, und wenn eine GmbH dahinter steht, weiß ich, hey, da ist mehr dahinter. Ja?
Lass uns mal nochmal auf das Sortiment schauen. Ich habe vorhin angesprochen, dass da vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen herausfordernder dann im Versand vielleicht ist. Was ist denn so euer Topseller?
Also wir haben ganz am Anfang, habe ich angefangen nur mit Balken und nur mit Wandverkleidung. Und am Anfang habe ich gedacht gehabt, naja, okay, Balken. Irgendwie, ja, ich war limitiert auf dem Versandmaß, 2,30 Meter war die maximale Länge. Dann habe ich irgendwie überlegt, ja, was machst du noch? Nur 2,30 Meter, die Kunden sägen sich das dann so zurecht. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache einen Meter, dann nächste Verpackung ist 1,50 Meter und dann die nächste Länge 2,30 Meter. Und das hat sich irgendwie durch einen Vorlieferant, mit dem ich am Gespräch war, und irgendwie so gegeben und habe gedacht, naja, okay, der Kunde ist irgendwie der Endkunde, was macht er? Einen Meter, stellt er sich vor die Haustür, stellt irgendwie ein Windlicht drauf, hat eine schöne Dekosäule. Dann ging es in Richtung Wandverkleidung. Was mache ich bei Wandverkleidung? Verkaufe ich ab Quadratmeter 1 oder verkaufe ich eine Verpackungseinheit? Da habe ich gesagt, nein, wir verkaufen immer in Verpackungseinheiten. Deshalb bei uns immer nur die Wandverkleidungen immer in zwei Quadratmeter ist eine Verpackungseinheit. Und da aber auch wieder in verschiedenen Längen. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir gewisse Fixbreiten haben, also drei Stück, dass wir es wieder im Verbund verlegen können. Und so haben wir uns irgendwie am Anfang so ein bisschen daran getastet. Mittlerweile verkaufen wir aber nicht nur noch Balken und Wandverkleidung, sondern auch Accessoires. Also wir bauen beispielsweise Schnurrahmen, Spiegelrahmen, wir bauen ein Schlüsselbrett, wir bauen Bänke, wir machen alles Mögliche. Und wirklich, diese Accessoires sind einfach, würde ich behaupten, mit eines der bestverkauftesten Produkte. Wir bauen viele Lampen auch aus Altholz. Da haben wir eine bestimmte Lampe, die man an die Wand hängen kann, unser Lightbeam, der sich sehr, sehr gut verkaufen lässt. Klar, ich glaube, dass natürlich eine Wandverkleidung, das ist was, das baue ich mir einmal rein. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich, hey, ich brauche jetzt hier 4 Quadrat. Dann ist natürlich der Warenkorb dafür größer, aber so einen Rahmen, so einen Bilderrahmen, den kaufe ich vielleicht zweimal, den kaufe ich dreimal, den kann ich verschenken. Und das macht es am Ende, glaube ich, diese Accessoires sind einfach günstiger, ist, ich sage jetzt mal kein Streuartikel, aber zumindest ein Artikel, den ich halt einfacher mal verschenken kann, den ich wohin stellen kann, ein Dekoartikel. Und diese Accessoires, da sind wir momentan sehr stark dabei, von den Stückzahlen, die wir verkaufen, von den Warenkörben, von dem Umsatz her, natürlich die großen, die Wandverkleidungen, das ist klar. Und auch die Balken, die machen dann natürlich am Ende des Tages den großen Umsatz aus. Ja.
Wer sind da eure Kunden? Also du hast eigentlich gerade eine Bandbreite schon aufgemacht. Du hast den Endkunden, aber du hast auch dann ja einen Kollegen vielleicht, oder?
Genau, also die Idee ganz am Anfang war ja eigentlich wirklich nur einen Endkunden zu verkaufen, weil der eigentlich nicht die Möglichkeit hat. Der Schreiner kann es über den Großhandel beziehen. Auch da war natürlich schwierig. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir gezielt mit der Webseite eigentlich wirklich immer noch auf den Endkunden gehen. Und dass wir aber überall hinter jedem Produkt hinschreiben, wenn jetzt die Länge steht, steht dann Länge bis 230 und dann in Klammern weitere Länge auf Anfragen oder im Querschnitt weitere Querschnitt auf Anfragen. Wir haben Kontaktformulare und darüber kommt dann immer der Gewerbekunde. Es kommt natürlich auch mal vor, dass ein Kollege in der Schreinerei, in Zimmerei bei uns direkt im Onlineshop bestellt. Aber meistens ist es ja so, ja, wir als Schreinerei wollen irgendwie einen besseren Preis haben, weil wir es wieder dem Kunden verkaufen. Das heißt, der ruft dann an, der Kollege, und sagt, hey, pass auf, ich brauche hier was, schreibt eine Mail. Und da hat sich ja über die Jahre auch einfach, ich sag mal, eine Art Großhandel für uns aufgemacht. Wir machen ja auch Dreischichtplatten aus Altholz, die wir für uns produzieren lassen. Genau, und da haben wir einfach, wir haben mittlerweile auch bei vielen Ladenbauern, bei vielen Schreinereien, Zimmereien uns einen guten Namen gemacht und beliefern da fleißig. Aber das sieht halt auch der Endkunde nicht so richtig. Also wir haben einfach da ein Netzwerk aufgebaut, der Schreiner kommt einfach über die Seite, sieht, hey, das bietet der an, steht überall, hey, er kann auch mehr. Genau, und das ist so ein bisschen, wie wir dann auch an den Großhandel beliefern.
Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass die Architekten von euch wissen.
Ja, richtig.
Weil die geben ja die Empfehlung schlussendlich auch möglicherweise für den Bauherrn.
Richtig, genau. Ja, die Architekten ist eine spannende Zielgruppe. Ist für uns, wir sind gerade dran, uns immer wieder zu überlegen, was machen wir, wie können wir an die kommen. Der Architekt, ich meine, der plant es am Ende. Der Endkunde muss es aber, oder der Kunde muss es am Ende bezahlen. Wir sind im Altholz-Segment natürlich auch nicht, nur weil es altes Holz heißt, heißt es nicht, dass es günstiger ist, nee. Und klar, der Architekt, wir haben auch einige Architekten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo es dann auch in den Musterräumen liegt, unser Material, und wo es dann einfach auch hergenommen wird. Und genau, also das ist natürlich auch für uns eine wichtige Zielgruppe, die wir auch immer nach und nach versuchen, versuchen anzugehen, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, kostenlose Musterpakete rauszuversenden. Und genau, ja.
Jetzt interessiert mich der Einkauf. Der interessiert mich wirklich brennend, weil du hast gesagt, ja, am Tegernsee, da war das ganz normal. Hm. Und hier hast du das entdeckt, ja, hier wird das alles verbrannt oder anderweitig entsorgt. Wie läuft das ab mit dem Einkauf? Wie macht ihr das? Gibt es da Börsen? Habt ihr Netzwerke? Wie geht das?
Erzähl mal. Also ganz am Anfang sind wir losgegangen und haben wirklich die Scheune noch selbst abgerissen. Also das heißt, wir sind die hingefahren, haben im Sprinter, haben die Bretter runtergebaut, haben die Balken runtergebaut, haben sie zurechtgesägt und haben sie dann mit der Spedition abholen lassen. Problem ist nur, wir sind alles Schreiner. Wir sind keine Abrissunternehmer und irgendwann hat auch die Versicherung gesagt, also macht ihr Schreinerei oder macht ihr Abriss? Und ja, mittlerweile ist es so, dass wir einfach wahnsinnig viele, bestimmt auch 3-4 Anfragen in der Woche bekommen. Hey, wir reißen unser Gebäude ab, habt ihr Interesse an den Balken, an den Brettern? Das ist, sage ich, immer ein Weg, dass der Endkunde oder der Privatkunde, der gerade umbaut, der anbaut, der abreißt, wie auch immer, direkt zu uns kommt, uns das anbietet. Da haben wir einfach so ein Verfahren, um einfach sicherzustellen, dass es auch das Material ist, was wir ankaufen. Genau, und das ist, sag ich mal, ein Weg. Und dann haben wir aber da muss man dazu sagen, dieser Weg ist oft aufwendig, weil natürlich nur an sehr kleine Mengen komme. Also wenn jetzt einer ein Privathaus abreißt, hat er vielleicht am Ende 3-4 Kubik. Das reicht aber für uns nicht, ne? Also da kann ich keinen LKW füllen, damit kann ich, also da muss ich einfach überlegen, ist es wirtschaftlich noch für mich? Und dann haben wir aber auch Vorlieferanten, die sich darauf spezialisiert haben, ob es jetzt Abrissunternehmen sind oder so andere, sage ich mal, Dienstleister, die sich auf diesen Rückbau dieser alten Stadel spezialisiert haben und uns dann einfach mit dem Holz auch beliefern, ja? Und das macht natürlich für uns die Kette einfacher. Ich meine, ich muss auch immer gucken, was haben die auf Lager? Kann ich da anrufen und krieg das Zeug morgen? Das ist meistens nicht der Fall. Teilweise müssen sie auch erstmal rausfahren und müssen gucken, wo wir das Zeug herbekommen, aber wir haben auch glücklicherweise mittlerweile so ein gewissen Lieferantennetzwerk aufbauen können, wo wir einfach auch zurückgreifen können.
Genau. Alpenoptik ist ja nicht gleich Frankenoptik hier, ne? Also das sind schon unterschiedliche Hölzer, die da verwendet werden oder die unterschiedlich bearbeitet waren.
Ja, also ich sag mal, klar, wir haben im oberbayerischen Bereich, auch in Österreich und in der Schweiz, ist natürlich das Vorkommen von Altholz, von alten Berghütten wesentlich mehr und man erkennt auch an, ich sag mal, die Balken. Eigentlich ist es egal, ob das Gebäude mal oben im Norden stand oder unten. Man erkennt zwar von dem Aufbau des Dachstuhls, was für ein Handwerker das gemacht hat. Es ist aber auch so, dass eigentlich je mehr Geld für das Haus mal übrig war oder mal ausgegeben worden ist, man spricht dann von sogenannten Herrenhäusern, desto aufwendiger waren die, desto sauberer sind die Balken auch geschlagen und die ganze Geschichte auch ausgeführt. Und das sind natürlich diese Herrenhäuser, sind natürlich die Goldstückchen. Und wenn wir die natürlich bekommen, gute Balken daraus ziehen können, ist es super. Man sieht aber auch, wenn halt irgendwo ein Gebäude ist, was sehr einfach gebaut ist, wo die Balken dann auch weniger geschlagen sind, weil man muss ja immer sagen oder muss ja immer denken, so ein handgeschlagener Balken war ja mal ein Baum. Das heißt, der war mal rund und irgendwo ist mal ein Zimmerermann hingegangen mit seiner Axt und hat den uns einfach jetzt Kante geschlagen, damit er bauen konnte. So, und diesen Balken bergen wir. Also ich sprich mal, das war natürlich für den, je mehr der umgeschlagen hat, je mehr der diesen Balken oder je mehr der aus einem Baumstamm einen Balken gemacht hat, je aufwendiger war es, desto teurer war es. Und irgendwo konnten sich die gewissen Leute das halt dann auch nicht mehr leisten. Und dann wurden halt immer mehr rundere Hölzer und einfach nur noch sehr, sehr einfach bearbeitet. Und das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal. Rundholz verkaufen wir nicht, sondern wirklich halt handgeschlagene, vierseitige Balken. Und je runder es wird, desto schwieriger ist natürlich die Qualität, desto weniger können wir davon einkaufen und genau.
Wie sichert ihr denn die Qualität? Da kann ja allerlei auch drin leben in so einem Balken.
Genau, also es wird bei uns alles technisch getrocknet. Das heißt, wir haben eine große Hitzeanlage, wo wir es reinfahren können. Dann haben wir, ich sag mal, Qualitätsmerkmale für uns einfach festgelegt, wo wir einfach sagen, zu viel Wurmstich, zu viel Kerben und können da einfach viel aussortieren. Das ist natürlich auch mal so eine Geschichte. Von so einem Dachstuhl können wir am Ende vielleicht, wenn es hochkommt, ja, ein bisschen mehr wie die Hälfte tatsächlich verwenden, weil einfach viele kurze Hölzer dabei sind, dann sehr, sehr viele Kerben, dann viel vielleicht Wurmstich, dann war mal irgendwo vielleicht ein Loch im Dach. Das heißt, ich habe eine Faulstelle drin. Das heißt, wir müssen selbst aus dem geringen Material, was wir dann noch bekommen, müssen wir noch aussortieren und dann fällt natürlich auch wieder viel Brennholz an. Und genau, aber da haben wir einfach für uns so einen gewissen Katalog festgelegt. Und es ist auch nicht so, dass wir, wenn jetzt ein Kunde kommt, klar, wir verkaufen jetzt keine 3 Qualitäten, extrem rustikal und total schlicht sortiert, sondern wir sagen, wenn der Kunde kommt und sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt hier 2 Balken bei mir in der Wohnung, ich will wenig Kerben haben, ich will wenig Baumkante haben, ich will wenig Wurmfraß haben, können wir das auch, sag mal, speziell sortieren. Aber wir haben einfach für uns innerbetrieblich einen gewissen Katalog festgelegt, wo wir gesagt haben, das ist eine Qualität, mit der können wir uns noch zufriedenstellen und das ist eine Qualität, die müssen wir leider zu Brennholz weiterverarbeiten.
Gibt es denn so Lieferungen, die ihr wie so ein Überraschungsei erwartet? Also wo er sagt, Mensch, da könnte ja noch was Spannendes drin sein. Beispielsweise ein ganz altes Haus, das abgerissen wurde. Ich vermute mal, dass der da von Denkmalseite her, da muss ja mal alles okay sein wahrscheinlich. Aber habt ihr da schon mal Sachen entdeckt? Deck, du hast vorhin auch davon gesprochen, da gab es dann irgendwelche Nägel und solche Dinge. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da haben wir mal was gesehen, das war richtig cool? Oder?
Also was ich immer spannend finde, wenn wir gucken uns ja immer wieder mal von Privatleuten die Gebäude vorher an. Dann gehen wir da rein und überlegen uns, hey, wie sieht der Dachstuhl aus, bevor er dann natürlich abgerissen worden ist. Und dann sehen wir teilweise Balken, die Kerben und Zapfenlöcher wo eigentlich von der Statikseite her, also von dem Aufbau des Dachstuhls, gar keinen Sinn machen. Und da habe ich mich mal auch mit Kollegen besprochen oder das mal so ein bisschen in der Branche rumgefragt und hey, da sind Kerben und Zapfen drin. Ja, und dann merkt man irgendwann so, diese Balken waren schon mal verbaut. Und wenn mir dann der Bauherr sagt, ja, das Gebäude ist mindestens 150, 200 Jahre alt und ich weiß aber, hey, dieser Balken, also entweder ist der nachträglich reingekommen und hat ihn aus einem anderen Gebäude rausgebaut oder dieses Gebäude ist jetzt 150, 200 Jahre alt und der Balken war davor schon mal irgendwo verbaut. Ja? Also das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich sage mal, es gibt einfach im Dachstuhl gewisse Stellen, da machen Kerben keinen Sinn. Und wenn ich dann aber weiß, hey, da wurde Material schon wieder in Anführungszeichen recycelt, dann ist es eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil dann hat das Thema Nachhaltigkeit auch schon vor etlichen 100 Jahren bei uns irgendwo ein Thema gespielt. Ja? Und genau.
Und für euch jetzt auch ein großes Thema, denke ich, oder richtig. Auch in der Argumentation?
Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich, mein altes Material herzunehmen, ist natürlich nicht ganz, es ist nicht weder günstig in der Aufbereitung, weder günstig für den Endkunden, weil es natürlich schon ein Material ist, was einen gewissen Wert hat. Aber es ist natürlich auch cool, ne? Also wir verarbeiten einfach mit einem, wir arbeiten mit Material schon, was vorhanden ist. Wir müssen es eigentlich nur noch bergen, ja. Und das ist schon cool, ja.
Wie alt kann eigentlich Holz werden?
Boah. Gute Frage. Also was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn ich wirklich in richtig alte Häuser reingehe. Also ich glaube, so das älteste Haus war so knapp um die 300 Jahre oder sowas, oder 53 oder so, wo dann auch tatsächlich auch, wo ich nachweislich oder was heißt nachweislich, ja zumindest halt die Familie über etliche Generationen davon gesprochen hat.
Also meine Frage war natürlich so, also wie lange kann man altes Holz verbauen, wäre eigentlich korrekter, ehe es vielleicht auch einfach mal eine Materialermüdung hat. Gibt sowas überhaupt? Oder ja.
Ja, genau, das ist das Spannende, dass eigentlich Holz keine richtige, also wenn wir die Baugebäude rückbauen und es war keine Feuchtigkeit dran, es war nicht extrem der Wurm dran, ist immer noch das Kernholz wahnsinnig gut erhalten. Also ja. Holz hat einfach eine wahnsinnig gute Tragfähigkeit. Ja? Und es ist, also wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich auch das Gebäude mit 300 Jahren, wenn wir das zurückbauen und wir schneiden die mit der Motorsäge den Balken an, ich habe perfektes, intaktes Holz vorhanden. Ja? Also wenn ich den jetzt hingehe mit einem Hobel und mache einen vierseitigen Balken draus, klar, so ein bisschen Patina und die Risse sind ein bisschen dunkler und die sind schon getrocknet und, ja. Aber es hält einfach noch, ja. Und deshalb können wir das auch ohne Bedenken, sage ich mal, weiter verbauen, wenn natürlich der Balken eine gewisse Qualität noch hat, ja.
Sehr, sehr, sehr spannend. Lass uns noch einmal auf das Thema Lager und Versand zugehen. Du hast bestimmte maximale Längen jetzt beschrieben, die ihr habt, oder habt ihr doch noch längere Hölzer, die er verkauft?
Genau, am Anfang haben wir wirklich nur mit dem Paketversand angefangen und da war 2,30 Meter einfach das Limit. Jetzt kam der Kunde und hat gesagt, ich will aber einen 4 Meter Balken. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den Balken und schneide den in der Mitte durch. Wenn das jetzt ein Deckenbalken ist, kann er den wieder zusammenstecken. Das heißt, der Balken ist aus einem Stück, das funktioniert, damit kommen wir unter das Paketmaß. Wenn das natürlich jetzt irgendwie eine Säule ist, eine tragende, freistehender Balken oder für eine Pergola, dann geht es natürlich nicht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, weil die Kunden immer mehr nachgefragt haben, zu schauen, was gibt es für Alternativen. Und klar, Spedition bis Stückgut, 2,40 Meter. Können wir deutschlandweit versenden und danach fängt aber auch dann schon der Direkttransport an. Das heißt, wir müssen dann halt einen direkten LKW-Trans organisieren, der halt bei uns die Ware abholt und direkt zum Kunden fährt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sich, ja, ich sag mal, erst ab einem gewissen Warenwert rechnet. Es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, nein, ich will einen Balken, der 6,50 Meter lang ist und genau den will ich jetzt hierher transportiert haben. Aber wenn er dann halt durch Deutschland fährt, kostet halt der Versand 500-600 €. Das ist halt einfach dann so, ja.
Mhm. Das heißt, ihr habt eine Lagerhalle, wo die ganzen Hölzer liegen?
Genau.
Die ganzen Schmuckstücke sozusagen.
Genau, wir haben ja, also heute sind wir hier in Marktandersheim bei uns in der Werkstatt. Wir haben drüben im Nachbarort Iphofen haben wir noch insgesamt 3 Lagerhallen, wo wir das Ganze lagern. Und genau.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Jetzt sind wir ja kurz vorm neuen Ausbildungsjahr. Jetzt kriegen wir wieder 2 Azubis, dann sind wir insgesamt 12 Leute mit der Geschäftsführung zusammen. Ja.
Und wie viele sind davon eher im Versand und wie viele sind in der Schreinerei, über die wir gleich noch sprechen werden?
Also wir haben tatsächlich alles Schreiner oder Schreinermeister, bis auf Katharina, das ist unsere Marketingfee. Sonst sind wirklich bei uns alle im Handwerk oder halt an der Ausbildung. Wir haben jetzt nicht unbedingt den einen, der nur fürs Lager ist oder der nur Lagerarbeiten macht. Wir haben den Flo, der ist bei uns auch in der Geschäftsführung, der kümmert sich federführend um das Lager und dann helfen wir einfach, sage ich mal, aus der Schreinerei immer wieder auf. Wir haben gewisse Versandtage, Palettenpaartage, aber auch die Jungs, wenn die oben in der Werkstatt was arbeiten, wissen die einfach, hey, ich baue einen was fertig, mache einen Auftrag fertig und verpacke es dann anschließend. Also es ist nicht so, dass nur der eine, dass die einen bauen und die anderen versenden, sondern das machen die einfach, wenn jetzt ein großer Auftrag kommt, eine Pergola abzuwickeln ist, dann wird es anschließend direkt auf eine Palette gemacht, wird es eingereift, wird es fertig gemacht und dann kommt die Info ins Büro her, können die Spedition anrufen.
Genau. Lass uns vielleicht gerade im Augenblick über die Schreinerei sprechen, weil ich habe sie so eingeleitet und habe gesagt, ja, Handwerk, ja, nicht, eben nicht Handwerk first, sondern Handel first. Ja. Und dann habt ihr aber doch überlegt, ja, die handwerkliche Leistung anzubieten und das ist eine Antwort auf Kunden.
Ja, genau.
Anfragen also, eigentlich.
Genau, ganz am Anfang war wirklich nur der Handel. Dann kam deshalb auch, ist dann irgendwann die Schreinerei nachgezogen. Dann kam die Frage, hey, ich will den Balken, ich will aus dem Balken ein Bett bauen. Ich will aus den Balken einen Schreibtisch oder ich will dann eine Platte fertigen. Ich will irgendwie, ein Loch durchgebohrt haben. Und irgendwann ist natürlich, ich vermute, weil mein Titel Schreinermeister einfach im Impressum stand oder einfach auch in den Kontaktformularen, dann sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey, du bist doch Schreinermeister, mach mir doch mal mehr draus. So, und daraus ist dann eigentlich entstanden, dass man halt, ja, dass wir 2020 dann eine leerstehende Schreinerei angemietet haben, die ganzen Maschinen eingekauft haben und dann seitdem, ich sag mal, auch so ein bisschen als Altholzschreiner unterwegs waren. Und jetzt sind wir gerade an einer ganz spannenden Wende, dass wir gemerkt haben, dass die Kunden, die wir das Altholz liefern, wenn wir dann da vor Ort sind, dann fragen wir dann oft, hey, wer macht denn die Türen, wer macht denn die Böden, wer macht denn die Küchen und kommen einfach somit dann, auch wenn wir bei einem Kunden schon mal drin sind, mit dem Altholz beispielsweise, wenn es ein größeres Projekt ist, haben wir die Möglichkeit, sage ich mal, andere Leistungen, andere Schreinereileistungen auch noch zu verkaufen. Dadurch, dass wir einfach, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, alles einfach Fachleute sind, alle Schreiner oder Schreinermeister sind, ist es ja so, haben wir die Expertise. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Expertise fürs Altholz, sondern auch für alles Weitere. Und daraus entwickeln wir gerade neben Mr. Timber noch eine zweite Marke, das ist die Charakterholz GmbH, mit dem Slogan Wir schaffen Räume. Und die entwickeln wir gerade und wollen wirklich als alleinstehende Schreinerei auf dem Markt uns etablieren. Weil das ist natürlich momentan so ein bisschen unser kleines Marketingproblem, dass wir mit Mr. Timber, Altholz mit Charakter, sehr reserviert sind. Und jedes Mal heißt es halt, hey, Schreinerei nur Altholz. Nein, wir können auch die ganze also Schreinerei können wir für normale Kunden.
Und europaweit seid ihr da unterwegs und nicht regional.
Richtig,
ich denke, genau. Die Märkte sind dann nicht deckungsgleich.
Richtig, genau, ja. Also das ist natürlich, wir sprechen dann wieder eine andere Zielgruppe an, wir sprechen andere Regionalität an, genau, ja.
Aber ihr wollt jetzt regionaler sein oder sagen wir mit einem, wie groß definiert ihr da euren Einzugsbereich?
Ja, ich sag mal, wir haben ja wirklich für Mr. Timber haben wir Projekte von Mallorca, von Ibiza bis hin nach oben Sylt, dann in Richtung England, in Frankreich, in Spanien, also Festland Spanien dann, aber auch schon in Polen und Kroatien umgesetzt. Also das ist tatsächlich wirklich großer Spektrum und für die Schreinerei ist es so, da sind wir, also wir arbeiten auch gern deutschlandweit für Kunden, ist ja immer so die Frage des Auftragsvolumens, wo macht es noch Sinn? Mit der Schreinerei wollen wir natürlich gezielter hier ein bisschen regionaler arbeiten, regional ist für uns aber auch so ein Umkreis von 200 Kilometern. Es gibt viele Schreiner oder viele Handwerker, die sagen, nee, weiter wie 30 Kilometer fahre ich nicht. Wir persönlich haben da einfach keine Hemmschwelle. Also wir sagen, hey, wenn wir da irgendwie doch einen coolen Auftrag kriegen, warum nicht? Und genau, wenn dann das vom Kunden super ist und wir eine gute Leistung anbieten können. Und ja, wir hören auch ganz oft, ich habe die Tage erst wieder ein Telefonat geführt mit jemandem, der so 150, 200 Kilometer entfernt war und gesagt hat, hey, ich finde hier keinen Schreiner, der mir das anbieten kann. Oder der Schreiner vor Ort will mir das nicht so anbieten, wie ich das haben möchte. Ihr auf einmal schon. Und ja, wir sind ein sehr junges, dynamisches Unternehmen, junge Schreinerei und sind da einfach, ja, wir gehen da mit. Also wir, wenn jemand kommt mit einer witzigen oder mit einer verrückten Idee vielleicht auch, wir nehmen die Herausforderung irgendwo auch gerne an, ja.
Apropos jung, wie alt warst du, als du das erste Mal gegründet hast?
21, ja.
Würdest du sagen, gutes Alter zum Gründen? Ich formuliere es mal anders. Was würdest du einem anderen raten, der darüber nachdenkt, egal, mach einfach? Oder würdest du sagen, ja, gib dir ein bisschen mehr Zeit, sammle Erfahrung? Wie ist deine Erfahrung?
Also ich sag mal, in dem Moment, wie ich gegründet habe, habe ich gesagt, super, was hält mich auf? Ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe klar die Insolvenzen in der Ausbildung und habe gesagt, hey, ich will was anders machen und gehe nach vorne. Und deshalb ist es so, dass ich schon irgendwo jedem raten kann, wenn er eine gute Idee hat, wenn er dann wirklich ein sauberes Business hintersteht, es zu machen. Jetzt im Nachgang, knapp 6 Jahre später, muss ich aber so ein bisschen zurückschauen und muss einfach draufschauen und überleg einfach so, hey, wie wäre es denn gewesen, wenn ich nochmal andere Betriebe durchlaufen wäre? Und das ist so ein bisschen ein Punkt. Man ist natürlich am Anfang wahnsinnig, man hat da Bock drauf, man will das machen. Man denkt, ja, die Welt kann mir nichts, ich laufe jetzt nach vorne, man hat nichts Schlechtes vielleicht gesehen, keiner hindert einen gerade dran. Das ist natürlich gut, wenn man jung und dynamisch und einfach das macht und das gründet. ja, wenn ich vielleicht die eine oder andere Schreinerei, den einen oder anderen Großhandel, vielleicht auch Holzhandel nochmal von innen gesehen hätte über 1-2 Jahre, wäre mir das sicherlich auch nicht, wäre das auch nicht falsch gewesen. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh Gottes Willen, also wenn mit 21 kann man nicht gründen. Also da gibt es genügend Gründe dafür, dass man das halt schon kann. Also es ist immer so ein bisschen eine individuelle Geschichte, finde ich. Ja.
Was wäre jetzt sozusagen dein Unternehmertipp an jemanden, der gerade darüber nachdenkt zu gründen? Was sollte er unbedingt tun?
Also ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, klar, ich habe da leichtes Reden mit meinem Betriebswirt im Hintergrund, aber einfach eine betriebswirtschaftliche, saubere Grundlage. Und ich finde, es ist einfach, wir sind nicht mehr in dem Zeitalter, wo wir sagen können, wir legen jetzt mal los und gucken, wie weit wir kommen. Dafür kenne ich einfach zu viele, die auch gescheitert sind. Und mein Tipp ist einfach, macht einen gescheiten Businessplan, macht euch wirklich Gedanken, rechnet es realistisch durch, zeigt es Bekannten, zeigt es Kollegen, geht zur Bank, geht zum Steuerberater und zeigt und rechnet einfach euer Business. Es muss am Ende aus meiner Sicht zahlentechnisch einfach funktionieren. Ja. Und das ist einfach mal zu gründen und zu sagen, ich habe einen VW-Bus, ich kaufe mir jetzt eine Handkreissäge, eine Stichsäge und einen E-Hobel und fahre mal los. Boah, schwierig, würde ich einfach von abraten, ja.
Was muss man tun, damit es erfolgreich wird?
Ja, das ist immer eine spannende Frage. Ich definiere Erfolg oder ich sage, man kann am Ende in allem, was man macht, erfolgreich sein. Man muss es halt nur gerne machen, man muss es mit einer gewissen Leidenschaft machen. Und deshalb ist auch bei uns so ein bisschen der Leitspruch, Leidenschaft ist unser bestes Werkzeug. Also für mich ist Leidenschaft einfach das, ich komme hier früh hin, ich habe da Bock drauf, ich habe Spaß dabei, ich habe Ideen, ich habe Motivation, ich habe Spaß. Also einfach, ja, dass man einfach für das Thema brennt. Und ich glaube, wenn man wirklich für das Thema brennt, wenn man natürlich auch, man muss unternehmerisch die ein oder andere richtige Entscheidung treffen, kann man auch was sehr erfolgreich oder was zu einem Erfolg führen. Ja, also das ist... Ja, aber ich sag mal so, die Grundmotivation aus meiner Sicht ist einfach, für Erfolg brauchst du Leidenschaft und brauchst einfach dann auch natürlich Know-how. Also ich meine, du musst Ahnung haben von dem, was du da verkaufst, ja. Aber ja, wenn du mich jetzt festnagelst und sagst, sag mir einen Begriff, dann ist es Leidenschaft, ja.
Okay. Was war denn so die größte Herausforderung, die größte Hürde auf dem Weg ins Unternehmertum?
Boah, die größte Hürde. Ja, ich glaube einfach, einfach anzupacken, das zu machen, eine Idee umzusetzen und etwas anzufangen, was bisher noch keiner hatte. Also ich hatte ja nirgendwo Referenzwerte. Also ich bin zum Steuerberater gegangen, da hat er gesagt, gib mir mal Branchenzahlen oder hast du eine Idee? Habe ich gesagt, es gibt halt das nicht, was ich mache. Also ich habe halt einfach damals was Neues gegründet, eine neue Geschäftsidee gehabt. Und jeder, auch die Bank sagt erstmal, ja, da muss ich mir erstmal Branchenzahlen angucken. Da muss ich erstmal schauen, wer macht, wie funktioniert das woanders. Ich konnte ja keinen irgendwie, auch ich hatte auch keinen Mitbewerber, sage ich mal, wo ich sagen könnte, oder keinen Kollegen, der das ähnlich macht, wo ich sagen kann, hey, wie machst du das mit dem Versand? Sondern ich musste wirklich von null auf gucken und einfach schauen, wie was funktioniert, mir irgendwie das Ideen einfallen lassen. Auch damals mit den Längen, vielleicht wären auch 80 Zentimeter, 1,40 Meter und 2 Meter hätten vielleicht von den Balken her gelangt, ich weiß es nicht. Ich hatte ja nie einen Referenzwert, sondern ich bin einfach losgegangen, habe gesagt, nee, Meter 50 und 2,30 Meter. Wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben, das ist das richtige Maß, damit fange ich an. Und das war, glaube ich, das Schwierige, dass ich einfach keine richtige Benchmark hatte, wo ich mich ranhangeln konnte und einfach gucken konnte, hey, wie macht der das eigentlich?
Ja? Ja, die Frage noch ein bisschen anders gestellt. Was war denn so deine allerbeste Entscheidung, die du bisher getroffen hast?
Die beste Entscheidung war, einfach den Weg zu gehen, auf den ich immer schon Lust hatte. Also ich finde, man muss alles mit dem, was man macht, muss man Spaß dabei haben. Klar, es gab natürlich auch Tage, wo es mal schwieriger war. Das ist selbstverständlich. Aber ich einfach... das zu machen, auf was ich Bock hatte. Und wenn ich mich jetzt irgendwie von extern beeinflussen hätte, von meinem damaligen Lehrer, der gesagt hat, hey, nee, mach keine Ausbildung, sondern mach vielleicht am Abend noch Abitur und geh studieren. Wenn ich vielleicht Eltern gehabt hätte, die nicht so hinter mir gestanden hätten, dann hätte ich das vielleicht auch noch gemacht. Also wirklich sich nicht irgendwie von extern, ich will nicht sagen manipulieren, aber so ein bisschen auch beeinflussen lassen, sondern wirklich einfach den Weg zu gehen, den ich für mich irgendwie am besten finde oder am besten fand und einfach das zu machen, wo man hintersteht. Und verbinde ich auch wieder mit Leidenschaft. Und das war meine beste Entscheidung.
Aber dafür muss man natürlich auch die Wege ein bisschen kennen, also um sich zu entscheiden. Wenn ich an meine frühere Entscheidung so zurückdenke, das Handwerk hat da gar nicht richtig stattgefunden. Also ich hätte gar nicht gewusst, was es da alles gibt. Und wenn ich heute sehe, wenn ich allein auf einer Meisterfeier sehe und sehe all diese tollen Meisterstücke, denke ich, boah, wow, hätte ich das mal früher gesehen.
Ja klar, das ist, ich meine, in der heutigen Zeit will ich auch, also wenn ich mir nur mal überlege, wenn ich jetzt Kollegen oder Kumpels oder frühere Kumpels habe, die dann ins Studium gegangen sind, man kann ja mittlerweile auch alles und nichts studieren. Ne? Also es geht ja für alles, für jede Fachrichtung gibt es einen Studiengang. Und ich glaube, dass das Handwerk, also mein Glück war einfach, dass ich halt ein Berufspraktikum gemacht habe und natürlich den Schreiner gekannt habe. Und dass ich durch einen Onkel da halt ein bisschen da ins Modellbauen angeleitet worden bin und dass ich einfach für handwerkliche Tätigkeiten Spaß hatte. Das muss man ganz klar sagen. Und klar, wir haben im Handwerk, wir haben wahnsinnig spannende Berufe. Also ich bin nebenbei auch noch an der Meisterschule als Dozent tätig im Schreinerhandwerk, also bei den Meistern. Und da merke ich ja auch, was da Schönes ist. Also ich habe da ja einfach einen regen Kontakt hier zur Handwerkskammer Würzburg. Und es macht wahnsinnig Spaß, da einfach zu sehen, was es für Berufe gibt, was für Handwerk gibt. Und mittlerweile wird ja auch wahnsinnig viel dafür gemacht, für die Nachwuchsförderung. Ich finde, wo wir einfach ein riesiges Problem noch haben, ist, dass es einfach im Lebenslauf ist es so, eine abgebrochene Ausbildung ist immer irgendwie blöd. Aber ein abgebrochenes Studium gilt als, hey, das ist der richtige Weg und der ist so eine Art Findungsweg. Und ich finde, dass wir da einfach so ein bisschen die Hürde nehmen müssen, auch für den jungen Leuten sagen müssen, hey, probier es doch aus. Klar, für mich als Betrieb, ich muss investieren, keine Frage. Aber warum ist es gerechtfertigt, dass ein abgebrochenes Studium, warum ist das als Findungsweg, warum zählt eine abgebrochene Handwerkslehre, warum wird es total verurteilt? Und ich glaube, dass man da einfach so ein bisschen auch diese Einstiegshürde nehmen müsste, weil sonst heißt es, du machst eine Ausbildung, die geht 3 Jahre fertig aus. Und ich glaube, dass wir da im Handwerk aber langsam auf dem richtigen Weg sind. Ich kann das nur für unsere Handwerkskammer sprechen. Wir machen Machertage, wo wir uns auch als Betrieb arrangieren und sind da einfach sehr aktiv und ich hoffe, dass wir dadurch einfach schaffen, auch das Handwerk attraktiver zu machen. Und klar, ich habe damals das Handwerk gehabt, habe ein Praktikum gehabt. Du hast gesagt, hey, hätte ich das damals gewusst, was es alles Schönes gibt. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren einfach viel Aufklärungsarbeit betreiben können und da einfach den jungen Leuten noch zeigen können, hey, geht ins Handwerk. Wir haben ein tolles Handwerk, macht was draus und genau.
Tim, erstmal danke bis hierher. Jetzt haben wir noch so ein paar persönliche Fragen. 2 davon habe ich dir schon indirekt gerade gestellt. Aber jetzt kommt eine, die wir wirklich allen unseren Gästen stellen und die wirklich auch sehr spannend ist. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Einen Tag oder eine Woche? Ganz egal, ob das beruflich ist oder im Sport oder kulturell, wo du einfach sagst, du würdest gerne einfach mal so einen Tag da mitgehen und das einfach mal erleben und mal in die Rolle schlüpfen.
Spannende Frage. Tatsächlich würde ich einmal in den Sport gehen. Also es gibt jetzt klar einige spannende Unternehmer, mit denen man gerne mal tauschen möchte, aber wenn ich wirklich sage, nee, ich will jetzt wirklich mal einen Tag oder eine Woche wirklich tauschen, will ich mal eine ganz andere Seite sehen. Und dadurch, dass ich begeisterter Radsportler bin, das auch mal eine Zeit lang ein bisschen im Leistungsbereich betrieben habe, ist es so, dass ich gerne mal mit einem Radprofi aus der World Tour, also mit der höchsten Liga, sage ich mal, tauschen würde. Und das würde mich mal reizen. Ja.
Und dann mal eine Bergetappe?
Ja, beispielsweise, ja. Und mit der Weltspitze mal mithalten können, genau. Nee, das ist einfach, da hätte ich mal Lust drauf, ja.
Ja, okay. Was bedeutet für dich Handwerk?
Ja, haben wir viel auch schon drüber gesprochen. Handwerk ist und bleibt für mich einfach Leidenschaft. Handwerk ist was zu erschaffen, was ich einfach sehe, was da ist, was vorhanden ist, wo ich einfach einen Wert schaffe und am Ende einfach wirklich Leidenschaft, Spaß. Und das ist eigentlich für mich Handwerk. Also ja, das ist die Definition für mich, genau. Mhm.
Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der sich überlegt, sich überhaupt selbstständig zu machen? Warum ist es gut, Unternehmer zu sein?
Ja, es gibt viele gute Seiten. Es gibt viele, wie ich jetzt nach 6 Jahren festgestellt habe, ist auch vielleicht so die eine oder andere nicht so gute Seite. Ich glaube, dass man einfach, wenn man selbstständig ist und einfach eine Idee hat, also klar, man muss immer hinter einer Selbstständigkeit muss irgendwie eine Idee stehen, muss ja irgendeine Motivation haben und die Motivation sollte auf keinen Fall sein, weil ich mehr Geld verdiene, das stimmt nicht unbedingt, sondern die Motivation sollte vielleicht eher sein, so war es bei mir, ich will was ändern, ich will eine Idee, ich habe eine Business-Idee oder auch im klassischen Schreinerhandwerk, hey, ich kann was keiner kann oder ich kann vielleicht was besser und wenn ich da eine Idee habe, eine Möglichkeit habe, dann selbstständig machen, die Idee verfolgen und vielleicht Mitarbeiter und eine schöne Firma aufbauen, genau.
Zum Schluss noch 4 Begriffe, ganz kurze Begriffe, mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Der erste Begriff, das ist auch interessant, weil du doch schon an verschiedenen Standorten warst. Was ist Heimat für dich?
Also Heimat definiere ich nicht über einen bestimmten Ort, sondern Heimat definiere ich über das Umfeld, über die Freunde, über die Familie, über das, was ich an dieser Ort an Lebensqualität bekomme. Und genau.
Hast du ein Vorbild?
Nicht direkt. Also ich habe kein Vorbild, wo ich sage, dem würde ich 100% nacheifern wollen, sondern ich habe viel mehr verschiedenste Persönlichkeiten, wo ich interessante Eigenschaften finde. Und für mich ist eigentlich jeder ein Vorbild, der, ich sag mal, ein Unternehmen hat, was einfach ein Tick größer ist wie ich. Das finde ich einfach inspirierend und mit solchen Leuten unterhalte ich mich auch sehr, sehr gerne.
Was ist Glück für dich?
Ja, Glück ist, glaube ich, Zufriedenheit, dass ich das machen kann, was ich machen möchte. Dass ich an die, dafür die Möglichkeit habe, das umzusetzen und jeden Tag meiner Leidenschaft hinterhergehen darf. Ja, das ist Glück für mich.
Hast du ein Motto für dich persönlich oder fürs Unternehmen?
Also ich habe ein Grundmotto oder eine Grundeinstellung und das ist, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wer einem dabei weiterhelfen kann oder wer einen dabei unterstützen kann. Und das ist was ich im Privaten mache und das ist was ich auch geschäftlich mache, wo ich einfach sage, hey, wo kann ich in meinem Netzwerk zurückgreifen und genau.
Vielen, vielen Dank, Tim, für dieses Gespräch. Danke, dass ich hier Gast sein durfte bei euch und dass ich dich als Gründer kennenlernen durfte. Es wird spannend sein zu verfolgen, wie ihr den Betrieb weiterentwickelt. Am Anfang eigentlich Handwerk, dann genau. Handel und jetzt Handel und Handwerk.
Richtig, ja.
Und ja, alles Gute dafür. Danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank, dass du da warst. Danke.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.